Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Zeitforum Wissenschaft.
Bis heute besitzen europäische Museen Kunstobjekte, die im kolonialen Kontext geraubt oder erworben wurden. Die in Berlin lehrende französische Kunsthistorikerin Bénédicte Sawa und Felvin Sarr, ein senegalesischer Ökonom aus Dakar, haben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einen Bericht vorgelegt und empfehlen darin, das Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten zurückzugeben. Was ist also der richtige Weg bei der Restitution der Kulturgüter? Wie sehen afrikanische Perspektiven darauf aus? Und wie geht Deutschland mit seiner Verantwortung und seiner kolonialen Vergangenheit dabei um? Mit diesen Fragen beschäftigte sich das 74. Zeitforum Wissenschaft am Mittwoch in einer öffentlichen Veranstaltung in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die Moderation haben Andreas Sendker, Die Zeit, und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im November 1884 beginnt hier in Berlin die sogenannte Afrika-Konferenz. Der Kontinent wird aufgeteilt unter den Mächten, unter den europäischen. Deutschland wird Kolonialmacht. Mit dem Verlust des Ersten Weltkriegs muss Deutschland 1919 seine Kolonien wieder abgeben. 35 Jahre. Ist das viel? Zählt das? Wie geht man um mit diesem kolonialen Erbe? Oder ist es gar kein Erbe? Gibt es so etwas wie eine koloniale Gegenwart?
Darüber diskutieren wir im 74. Zeitforum Wissenschaft. Frau Professor Dr. Bénédicte Sawa, Kunsthistorikerin und Leiterin des Fachgebiets Kunstgeschichte der Moderne an der Technischen Universität Berlin und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Alette Louise Ndagoutse, Forscherin bei Savvy Contemporary, Kunstraum und Labor der Formideen, sowie Professor Dr. Jürgen Zimmerer, Professor für Globalgeschichte und Leiter der Forschungsstelle Hamburgs Postkoloniales Erbe an der Universität in Hamburg.
Na, Herr Zimmerer, die erste Frage natürlich an den Historiker gerichtet. 35 Jahre?
Ist das kurz oder lang? Es ist mehr als doppelt so lang als die Dauer des Dritten Reiches. Um einfach mal zu sagen, die Dauer sagt ja nichts über Intensität und über Folgen aus. Zweitens ist der deutsche Kolonialismus oder das Involviertsein der Deutschen in den Kolonialismus beginnt lange vor 1884 und endet nicht 1919. Selbst das formale Kolonialstreben endet 1945 im Grunde mit der Vertreibung der Deutschen aus Osteuropa.
Ja.
Und die informelle Involviertheit in koloniale Strukturen endete bis heute nicht.
Sie haben einmal ein Zitat von Adolf Hitler zum Beleg angeführt, Russland, unser Indien. Das zumindest zeigt, politisch ist der Kolonialismus bis 1945 gedacht, nur mit anderem Schwerpunkt, nicht in Afrika, sondern in Osteuropa.
Also in gewisser Weise kann man die Lebensraumpolitik und die Eroberungspolitik des nationalsozialistischen Deutschland als eine Fortsetzung des kolonialen Ausgreifens betrachten, nur dass sich der geografische Ort geändert hat, vom Süden nach Osten. Hitler sagt es an mehreren Stellen. Seine Erfahrung des Ersten Weltkrieges ist, ein Kolonialreich in Afrika nutzt nichts, weil die Briten mit ihrer Marine immer dazwischen gehen können. Und er sagt an anderer Stelle, aber in dem Kolonialraum im Osten kann auch die Royal Navy nicht intervenieren.
Diese Gedanken pflanzen sich immer weiter fort. Sie forschen vor allem über die Rolle Hamburgs. Die Rolle Berlins habe ich gerade kurz angespielt mit der Kolonialkonferenz, mit der Afrika-Konferenz. Hamburg spielt auch eine besondere Rolle, und zwar natürlich als die große Hafenstadt. Und die Kinder, die heute Hagenbecks Tierpark besuchen und dort die Elefanten bestaunen, wissen wenig über das, was man dort in der Kolonialzeit gezeigt hat.
Also wir forschen zum globalen Kolonialismus. Unser Ausgangspunkt ist Hamburg, weil Hamburg als erste Stadt in Europa sich bereits 2014 eben dazu bekannt hat, das koloniale Erbe aufzuarbeiten. Und da Hamburg die Kolonialmetropole Deutschlands war und mit diesem Hafen als Scharnierpunkt im Grunde auch das den Kontakt zwischen dem Hinterland und den Kolonien im Grunde kontrolliert, ist die Kolonialgeschichte Hamburgs eigentlich auch die Kolonialgeschichte Deutschlands. Wenn Sie am Beispiel, Sie sagten Hagenbeck, die Völker schauen, Sie können aber auch sehen, diese kolonialen Objekte, die Benin-Bronzen zum Beispiel, die über Hamburg in Deutschland vertrieben wurden mit einem Museumsdirektor Justus Brinkmann als Großhehler, anders kann man das eigentlich nicht nennen. Und in diesen Strukturen ist Hamburg eben wie die Spinne im Netz, in diesem kolonialen Netz. Von daher gehen wir vom Konkreten aus, um dann in die Verästelungen zu schauen. Berlin ist für relativ kurze Zeit im Grunde das politische Zentrum. Aber wenn man Kolonialismus versteht als frühe Globalisierung, dann ist eben die Hafenstadt Hamburg das Symbol dafür.
Na, die Universität, von der Sie kommen, feiert jetzt gerade ihr 100-jähriges Bestehen und sie wurde 1919 gegründet. Aus dem Deutschen Kolonialinstitut hinaus.
Das Deutsche Kolonialinstitut, 1908 gegründet, ist ein Vorläufer, das stimmt. Es gibt noch andere Vorläuferinstitutionen, die samt und sonders, wie wir jetzt erforscht haben, im Grunde sehr stark mit kolonialem Geld finanziert wurden. Das ist also, geht weit über das Kolonialinstitut hinaus, bis zu der Kunsthalle, bis zum Planetarium in Hamburg, die wissenschaftlichen Institutionen, die im Grunde mit Geld aus Gold und Diamanten, Handel, wenn man es so nennen will, oder Ausbeutung in Südafrika im Ende des 19. Jahrhunderts finanziert wurde. Das heißt, auch das ist zutiefst kolonial.
Wenn wir den Blick ein bisschen von Hamburg weiten auf Europa, Benedikt Sauer, dann sind Sie sozusagen federführend für einen Bericht, den Emmanuel Macron 2018 bekommen hat, der vor wenigen Tagen auch auf Deutsch veröffentlicht wurde. Bericht zur Restitution des afrikanischen Kulturerbes 2018. Im Frühjahr 2019 gibt es in Deutschland einen Entwurf zum Umgang mit Sammelgut aus kolonialem Kontext. Wie kann man beide ineinander verweben? Wie kann man beide miteinander vergleichen? Ist der Vorschlag von Macron, innerhalb von 5 Jahren quasi alles zurückzugeben, wirklich so revolutionär und so weit und global denkend? Und wie ordnet sich der deutsche Entwurf ein?
Ist dieser Vorschlag innerhalb von 5 Jahren die Bedingungen zur Restitution, das ist die Formulierung von Emmanuel Macron, die Bedingungen zu schaffen für eine Restitution eines Teiles des afrikanischen Kulturerbes, ist das revolutionär? Die Antwort ist ganz klar, nein. Es ist deswegen nicht revolutionär, weil eigentlich schon seit den 70er Jahren und eigentlich schon seit Ende der 60er Jahre die viele afrikanische Staaten, nicht alle, aber Nigeria, Ghana, um nur die beiden zu nennen, auch Äthiopien, diese Objekte, die in unsere Museen nach Hamburg, in Frankreich spielen die Hafenstädte übrigens auch eine große Rolle. La Rochelle, Nantes, Le Havre, immer wo die Schiffe ankommen, entstehen große Sammlungen. Das vergisst man heute. Heute fragt man sich, warum ist so viel afrikanische Kunst in der Bretagne? Ja, das liegt daran. Und diese Bestände, die auch nach London, nach Oxford, nach Großbritannien gekommen sind, werden zurückgefordert schon seit den ersten Jahren der Unabhängigkeiten, nicht von Deutschland, die mein Kollege Jürgen Zimmerer hat das gerade beschrieben, es hört für Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auf, aber für Frankreich, für Großbritannien geht es bis 1960 und ungefähr sofort danach fordern diese Länder Rückgaben. Was revolutionär ist, wenn man das Wort benutzen möchte bei Emmanuel Macron, ist, dass er nach 58 Jahren als Erster aufhört, nicht zuzuhören. Also bis dahin war die Antwort der europäischen Staaten entweder gar keine. Man findet in Archiven große Stapel von solchen Rückforderungsgesuchen, die nicht beantwortet wurden. Oder die Antwort war nein. Aus vielen verschiedenen Gründen und jede Epoche hat entwickelt andere Gründe. In den frühen 70er Jahren sagt Berlin, wir können doch gar nichts zurückgeben, wir haben selber so viel gelitten im Zweiten Weltkrieg. Also wenn wir was zurückgeben, dann wären wir noch ärmer. In den 80ern kommen andere Argumente, heute hieß es, hat sich einiges verändert, wir sind nicht so sicher, ob die Objekte, falls wir sie zurückgeben würden, in gute Hände kommen würden. Das heißt, was Emmanuel Macron verändert hat, und das hat sicherlich zum Teil auch mit seinem jüngeren Lebensalter zu tun, Er hat zum ersten Mal gesagt, ich höre auf, nicht zuzuhören. Ich höre, dass da Rückforderungsgesuche sind, was Frankreich angeht, aus der Republik Benin zum Beispiel, nicht zu vergessen, zu verwechseln mit Nigeria, wo die Benin-Bronzen herkommen. Und ich sage, ja, es ist unfair, dass dieses afrikanische Erbe in den europäischen Städten nur ist und man sollte das wieder ausgleichen. Und ich möchte mich dafür einsetzen, sagt er, dass innerhalb von 5 Jahren etc. das möglich gemacht wird. Ja, das Revolutionäre ist so einfach wie plötzlich Augen aufschließen. Oder es ist eine Art Weckruf von einer Revolution, kann nicht wirklich die Rede sein, zumal nichts passiert ist bis heute.
Ist dieses Eckpunktepapier, das erste Eckpunktepapier zum Umgang mit Sammelgut aus kolonialem Kontext in Deutschland, ist das dann auch so eine kräftige Idee oder wie muss man die einordnen?
Es ist schon besser, als einfach nur Nein zu sagen. Das ist schon ein Fortschritt. Es passiert viel, es passiert in kleinen Schritten. Man könnte viel deutlicher werden und man könnte neben Eckpunkten und Papieren auch Taten folgen lassen. Das kommt sicherlich.
Herr Zimmerer, in Deutschland ist das nicht die erste Restitutionsdebatte, die wir führen, sondern es hat schon vorher intensive Debatten gegeben. Hildegard Hamm-Brücher war eine der Politikerinnen, die sich da sehr explizit geäußert haben. Haben Sie jetzt Hoffnung, dass diese Debattenwelle, die jetzt sozusagen von Frankreich nach Deutschland wieder zurück über Europa geht, dass die etwas auslöst oder wird die genauso irgendwo versanden?
Naja, also jeder und jede, die sehen kann, weiß, dass es zu einer Restitution kommen wird. Die Frage ist eigentlich nur, wann, wie lange die Widerstandskräfte eigentlich da versuchen noch, sich dem völlig Unabweichbaren eigentlich in den Weg zu stellen. Und das ist jetzt im Moment schwer zu beurteilen, weil was wir im Moment beobachten oder was ich beobachte, ist, dass jetzt zumindest sich die Rhetorik geändert hat. Das heißt, alle sprechen mittlerweile von Rückgabe, ja, wenn es geraubt ist. Und es gibt ja auch einzelne Rückgaben. Was wir gleichzeitig haben, ist aber ein Verlagern der entscheidenden Fragen von den wirklich entscheidenden Objekten zu den sekundären Objekten. Also wir haben die Debatte über Trommeln aus dem Machi-Machi-Krieg, die kein Mensch zurückhaben will oder die es zu Hunderten gibt. Oder wir haben eine Verlagerung, wir haben mit großem Pomp eine Rückgabeankündigung eines portugiesischen Steinkreuzes nach Namibia, dass der Großteil der Namibia eigentlich auch nicht weiß, was es eigentlich damit eigentlich soll. Damit wird im Grunde eine Aufarbeitung und eine Rückgabe simuliert, indem man Objekte zurückgibt, die nicht kontrovers sind, die auch in Berlin niemand will, währenddessen ein paar hundert Meter weiter in 1 bis 2 Jahren im Humboldt-Forum Benin-Bronzen ausgestellt wird, die eindeutig Raubkunst sind, die seit 1914 fordert der Ober von Benin die Rückgabe dieser Objekte, also auch nicht nur von Deutschland, natürlich auch von Großbritannien, eindeutig Raubkunst, weltbekannte Objekte, über die wird nicht diskutiert. Für ein Steinkreuz wird in Windeseile eine internationale Konferenz eingerichtet, um darüber zu diskutieren, wo ist die internationale Konferenz zu den Benin-Bronzen.
Aber dann spitze ich es mal zu, muss die Nofretete zurück nach Ägypten?
Es ist so, in unserem Fall, bei dieser Arbeit, die wir durchgeführt haben und darüber, worüber wir jetzt sprechen, geht es um Werke oder Objekte oder Subjekte, denn es sind zum größten Teil auch keine Objekte, sondern Dinge, die etwas mit einem machen, die aus der südlichen Gegend des afrikanischen Kontinents kommen. Und warum? Was ist das Argument? Das Argument ist, südlich der Sahara ist in Afrika fast nichts mehr davon. Man hat auf der einen Seite einen riesigen Kontinent, der fast nichts mehr in seinen Städten von diesem historischen Kulturerbe hat. Und man hat auf der anderen Seite in den europäischen Staaten vor allem und Städten, Großstädten, fast alles. Manche sprechen von 95%, diese Zahlen kann man nicht überprüfen. Aber es geht um ein fast nichts gegen ein fast alles. Und worüber wir sprechen, ist, es geht um ein Wiederausgleichen dieses schreienden Ungleichgewichts. Wenn Sie ins Museum nach Kairo fahren, dann sehen Sie ägyptische Kunst. Wenn Sie nach Mexiko fahren, sehen Sie mexikanische Kunst. Wenn Sie in die meisten Städte Afrikas fahren, sehen Sie nichts und darum geht es. Und das hat nichts mit Nofretete jetzt zu tun. Jede Situation ist eine andere. Was jetzt nicht mehr geht im Vergleich zu früher, ist diese arrogante Haltung des einfach Neins sagen. Das hat sich sehr stark verändert und es ist auch gut so.
Alette Louisen-Dacouzé, Sie haben ein Projekt gestartet, bei dem Sie im Internet auch aufrufen, koloniale Stücke aus dem Familienbesitz oder aus Haushalten oder von einzelnen Menschen, dass Ihnen die zur Verfügung gestellt werden, dass die Ihnen gegeben werden. Wie ist die Resonanz auf eine solche Aktion? Was haben Sie bekommen? Wie viel haben Sie bekommen?
Ich möchte die Präsenz hier, die mit mir hier ist, damit beginnen, dass ich erst einmal darüber spreche, inwiefern Präsenz nicht bedeutet das, was man sieht, sondern auch das, was nicht da ist oder nicht sichtbar ist und trotzdem da ist. Und da komme ich dazu, die zu benennen, die da sind, aber nicht sichtbar sind. Das sind meine Kollegen bei Savvy Contemporary, The Laboratory of Form Ideas. Und dieser Kunstraum, das wir auch Laboratorium nennen, weil Laboratorium wird immer zumindest im Westen mit harter Wissenschaft in Verbindung gebracht. Was wir laborieren und elaborieren, sind inwiefern Strukturen und Systeme, die Menschen unterdrücken, Lebenswelten unterdrücken, sich selbst das Recht geben, das zu tun und wie sie das machen. Also erstmal das offen zu legen, wie das gemacht wird. Da gibt es in Deutschland sehr viele Beispiele, wen man sprechen lässt, wie lange man wen sprechen lässt, wen man mundtot macht, wen man unsichtbar macht. Ich möchte ein Beispiel nennen. Herr Zimmerer hat es angesprochen, dass der Kolonialismus eben nicht dann begann, wo man sich zusammengesetzt hat um einen Tisch und sich selber Rechte gegeben hat zu dieser Zeit. Also 1884 ging es ja vor allem um den Kongo. Und da hatte Deutschland schon ein Vorhaben, Afrika und Teile Afrikas zu besetzen, Togo und Kamerun. Nur war das so, da wollte man natürlich sich selber Rechte dafür geben und auch verhindern, dass dann die kolonialen Mächte, die schon da waren und in der Form auch so aggressiv waren, dass sie sich nicht untereinander auch nochmal bekriegen. Und diejenigen, die man unsichtbar machte und auch am besten ausrotten wollte, was man zum Teil auch gemacht hat, also Deutschland dann später in Namibia, in Tansania, in Ruanda war Deutschland auch die erste Präsenz der Unterdrücker, die die Rassenideologie hingebracht haben und Hutu und Tutsi zu Rassen gemacht haben, was wir nicht hatten. Aha. Mein Hintergrund ist Ruanda und Burundi. Und in afrikanischen Kulturen haben wir uns als Clans verstanden und unsere Gesellschaften gehabt, unsere Systeme gehabt, die zwar auf Hierarchien aufbauten, aber trotzdem auch dezentralisiert waren. Das haben die Deutschen nicht verstanden, weil sie ja auch ein anderes Vorhaben hatten. Da zitiere ich auch Richard Kant, der Kolonialherr zu der Zeit in Ruanda, der eben sagte, wir müssen so viel über diese Kulturen hier, ich paraphrasiere, über diese Kulturen hier erfahren, um sie besser kolonisieren zu können. Das hat im Kontext eine ganze Wissenschaft mitgetragen, hier zum Beispiel auch mit der Humboldt-Universität oder der Berlin-Universität hieß sie damals, wo damals Felix von Luschan unterrichtete, wie man Kartografien macht, wie man diese Kulturen eben beherrscht. In dem Kontext wurde dann auch, und das war ganz normal, wurden Schädel, die entweder schon begraben wurden oder auf andere Weise hat man sich die an sich gerissen. Richard Kant hat zum Beispiel einen kleinwüchsigen Menschen umbringen lassen, diesen Schädel nach Deutschland bringen lassen und das war Praxis. Und Richard Kant hat das natürlich auch sehr stark erkannt und hat dann auch noch etwas dazu gesagt, was bis heute trägt. Es kann nicht sein, weil diese Objekte, die aus Afrika kamen, nicht ohne Gewalt an sich gerissen werden können. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und da sagt er in einem Brief zu Felix von Luschan, ich glaube, die Hälfte ihrer Museen sind geraubt. Das ist heute immer noch so in Deutschland. Sodass, wenn ich jetzt den Bogen zurückschlage zu dem Projekt, das Sie angesprochen haben und darüber etwas sage, das hat eigentlich einen Anlass gehabt, dass Savvy Contemporary, gegründet von Bonaventure Sobejeng Dikung und mitgetragen von, wir sind ungefähr 30 Personen mit ganz verschiedenen Hintergründen. Mein Hintergrund ist vor allem die Philosophie und die Literatur und vor allem die Philosophien afrikanischer Kulturen. Und um ehrlich zu sein, kenne ich in Berlin keinen anderen Ort, der sich wirklich ganz eingehend mit Kunst und mit der Bedeutung von Kunst befasst. Kunst nicht als Dekoration, Kunst nicht als das, was vielleicht hier in Museen ausgestellt wird, aber auch gar nicht verstanden, gelebt wird, sondern inwiefern die Kunst für die Gesellschaft die Bedeutung trägt, etwas zu reflektieren, zu verstehen und dann auch zu verändern. Und verändern, weil man schon kreiert, damit schon einen Wechsel veranlassen kann. Und dieses Projekt heißt Colonial Neighbors, weil man damit sichtbar machen will, inwiefern diese Gesellschaft das überhaupt nicht macht, in Deutschland sich mit der Kolonialzeit, die bis heute trägt. Ich habe einen Begriff dafür, zeitgenössischer Kolonialismus. Der hat sehr viele Facetten. Ich habe, also jeder hat eigene Sichtweise auf bestimmte Projekte. Sie stellen das so dar, als wäre es, gut, wir haben so einen Markt, jeder kann ein paar Stücke aus einer Kolonialzeit an uns herantragen. Es ist noch viel komplexer, als etwas an sich reißen zu wollen. Es geht darum, damit wirklich etwas, ein Engagement zu tragen und zu zeigen, inwiefern auch Alltagsobjekte hier immer noch ohne Reflexion. Also da will ich auch überhaupt keinen Namen nennen, weil es geht zu nah an den Grund. Ich würde gerne, was Sie am Anfang gesagt haben, es hat mich auch schon sehr, sehr bewegt. Deutschland wurde Kolonialmacht, Deutschland wird Kolonialmacht. 1884, also von Gott gegeben, wird Gott Kolonialmacht. Deutschland hat sich sehr, sehr stark in der Ideologie und schon viel früher ein ganzes System erarbeitet, inwiefern dann auch begründet werden kann, legitimiert werden kann, dass man Völker für unsouverän hält, für unsouverän auch schon festhält in Verträgen und damit auch das Recht selbst gegeben, dass man dort hingehen kann, dieses Land zu einem eigenen Eigentum macht. Und heute, wenn man darüber spricht, ob Objekte zurückgegeben werden können, dann sagt man, es geht nicht, weil man beruft sich auf das Gesetz von damals, das diesen Staat als einen unsouveränen Staat deklariert hat. Das heißt, Deutschland hat die Kolonialzeit nie verlassen, oder? Das ist doch schon eigenartig. Das heißt, Deutschland ist nicht in der Lage zu kreieren. Dabei kreiert es ja so viel hier. So viele schöne Gedichte, so viele schöne Ideen. Und das hat mich wirklich sehr, sehr irritiert. Und ich möchte deswegen auch dazu sagen, was Savvy Contemporary auch ausmacht, nämlich Sprache. Der Umgang, wie etwas genannt wird, ist auch wie die Sache selbst angeschaut wird. Und Sprache eben auch mit auch sprechen lassen. So viele Diskussionen über Afrika, das ist Afrika, das sind die Kulturgüter. Ich würde gerne, wenn Sie wirklich darüber sprechen wollen, worum es geht, gerne mal wirklich die Person sehen, um die es geht. Und da geht es nicht nur um die Personen, die etwas reklamieren. Es geht um die Personen, die gar nicht mehr sprechen können, die in einem Artikel in der Zeit zum Beispiel, wo darüber gesprochen wird, ob private Seenotrettung etwas ist, was gemacht werden soll oder das eher Staaten machen sollen. Wenn Mariam Lau sagt, Menschen zu retten, ist ein Grundrecht. Wir haben ja über Grundrechte gesprochen, 70 Jahre. Was haben wir eigentlich daraus gelernt? Das ist wirklich mein Anliegen. 70 Jahre Grundrechte und jemand ist auf dem Meer, ist eine Konsequenz dessen, was heute noch von Deutschland ausgeht, an der EU, wie jetzt Economic Partnership Agreements, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, so stark verhandelt werden, dass eigentlich kaum möglich ist, dass sich ein ehemals unterdrückter Staat wirklich seine Souveränität wieder gewinnen kann. Und das wird sehr stark von Deutschland wirklich sehr stark. Mhm. Und wenn dann jetzt die Menschen, die am meisten davon betroffen werden, ausbrechen, etwas kreieren wollen, etwas schaffen wollen für ihre Familien und dort auf dem Mittelmeer landen und vielleicht auch nach Hamburg kommen, wie damals von Lampedusa nach Hamburg, dann werden nochmal Gesetze geschaffen, um diese Menschen als Nichtmenschen zu deklarieren. Und das in einem Zeitalter, wo man sich auch demokratisch nennt, wo man mit dieser Handlung, Menschen zu retten, auch noch mal sichtbar machen könnte, wie demokratisch man ist, weil das bei dem Grundrecht beginnt, da schafft man sich ganze Theorien, um diese Menschen unsichtbar zu machen. Also letzten Endes sagt Mariam Lau, man soll nicht Menschen retten, weil sie nicht gerettet werden. Wenn Private nicht das tun sollten, was eigentlich Staaten tun, und wenn Staaten nicht retten, sollten wir nicht retten, weil nicht gerettet wird. Also wir können schlafen gehen, wir können aufhören, ne, zu leben. Wir können aufhören, das zu machen, was überhaupt nie gemacht wird. Und das ist wirklich ein Unrecht in Deutschland.
Professor Zimmerer, lebt dann, oder wie viel Kolonialismus ist in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserer Gesetzgebung dann eigentlich noch vorhanden? Ist es dann berechtigt, wenn ich eben sehr intensiv und ja, nachdenklich zugehört habe, ist dann eigentlich der Begriff postkoloniales Denken eigentlich der falsche Begriff, wie Sie ja auch gesagt haben, sondern wir sind noch in einem kolonialen Denken?
Also der Begriff Postkolonialismus und hat ja zwei Verwendungskontexte. Der eine ist ein temporärer Postkolonial, der ist falsch. Wir sind nicht in einer postkolonialen Welt. Wir sind in einer Phase der Globalisierung, die man unterteilen kann in koloniale und postkoloniale Globalisierung, aber die fließend ist und die diese kolonialen Strukturen ja nicht überwunden hat. Es gibt ja Indikatoren, dass diese kolonialen Strukturen wieder stärker werden international.
Darf ich Sie unterbrechen? Weil dieser Begriff hat wirklich Berechtigung in der Wissenschaft.
Und zweitens wird er natürlich auch verwendet als theoretischer Begriff einem Ansatz, die sich dem Postkolonialismus verpflichtet fühlt. Und der Postkolonialismus geht ja gerade davon aus, dass eben diese Strukturen, vor allem intellektuelle Strukturen, mentale Strukturen, in einer Kontinuität stehen, von sehr viel früher bis zur Gegenwart. Das heißt, je nachdem, mit welchen Begriff Sie meinen, kann man sagen, nein, er ist falsch. Der Kolonialismus ist nicht überwunden, aber als theoretischer Begriff ist er brauchbar. Ich würde aber gerne jetzt auch nur ganz kurz ein Beispiel noch bringen. Meine Kollegin hat es ja sehr eindringlich gesagt, was hier eigentlich an kolonialer Welt da ist und welche Mental Map eigentlich noch da ist, dass man so argumentieren kann, wie das eben in der Zeit und in anderen Orten passiert ist. Ein ganz konkretes Beispiel möchte ich sagen, wo Sie sehen, wie absurd die Situation ist. Deutschland war, das Deutsche Reich war Kolonialmacht in Namibia und verübte dort einen Genozid und verhandelt jetzt mit der namibischen Regierung über den Umgang mit diesem Genozid, aber nicht mit dem selbstgewählten Vertreter der Betroffenen, der Herero Nama. Und die Begründung ist, dass ein Nationalstaat nur mit einem Nationalstaat verhandeln kann. Das ist natürlich koloniales Völkerrecht, das nach wie vor nachwirkt. Das heißt, dass es einen Nationalstaat Namibia gibt, ist eine Konsequenz des Kolonialismus. Sonst gäbe es den gar nicht. Und dieser Nationalstaat im Grunde macht die Herero Nama zum zweiten Mal zum Opfer, marginalisiert sie, und die Bundesregierung behauptet, eigentlich zur Aufarbeitung und Anerkennung dieses Genozids verhandeln zu wollen, aber nur mit der Regierung Namibias und nicht mit den Herero Nama, weil sie ja nur mit nationalen Regierungen, die das Deutsche Reich selbst geschaffen hat, verhandeln kann, Klammer auf, und deren Forderungen deutlich bekömmlicher sind für die Bundesregierung als die Forderungen der Herero Nama. Und da merken Sie diese Absurdität, dass wir uns nach wie vor in einem Völkerrecht bewegen und in einer Logik bewegen, die zutiefst kolonial ist oder zumindest kolonial bestimmt ist.
Steckt dahinter die Angst, dass wir zu Restitution gezwungen werden von diesen Völkern? Also in dem Buch von Bartholomäus Grill, Wir Herrenmenschen, ist ja auch die Frage, dass beispielsweise Joschka Fischer vor Ort ist und dort Formulierungen verwendet, die nicht geeignet sind, Entschädigungsansprüche, so schreibt er, daraus abzuleiten. Ist das die große Angst Europas, dass Entschädigungsansprüche entstehen?
Das ist bestimmt einer der Punkte, warum man sich so schwer tut, warum man im Grunde Bedingungen stellt. Im Grunde hat die Bundesregierung gesagt zur namibischen Regierung, ihr bekommt die Anerkennung für den Genozid und ihr bekommt eine Entschuldigung, wenn ihr eindeutig erklärt, ihr verzichtet auf Wiedergutmachung. Das ist natürlich eine extrem moralische Position. Das ist die höhere Form des Kuhhandels. Und es ist natürlich ein Ausdruck kolonialen Gehabes, zu sagen, wir bestimmen nach wie vor die Regeln. Selbst die Entschuldigung und die Anerkennung geht zu unseren Bedingungen oder ihr bekommt sie überhaupt nicht. Dahinter steckt natürlich die Angst, dass man zu Reparationsforderungen, auch zu weiteren Reparationsforderungen kommt. Allerdings gar nicht primär aus Afrika, sondern die große Angst ist Reparationsforderungen für die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, die immer noch im Grunde im Raum stehen und nicht alle ausgeräumt wurden. Und das ist die große Angst, das sagte mir jemand im Auswärtigen Amt einmal. Wir erkennen nicht an, dass wir die Nachfahren von Getöteten für den Tötungsakt entschädigen, sondern wir entschädigen nur Überlebende. Und dann sagt er, bei 55 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg oder Millionen, die von Deutschland getötet wurden, diese Summe würde eigentlich das übersteigen. Das heißt, da hat man eine Verquickung von Moral und Interessen, die auch wieder sehr unangenehm ist und eigentlich problematisch ist, weil nie offen darüber diskutiert wird. Was wir bräuchten, wäre, ob es Restitution von Objekten ist, ob es die Rückgabe von Menschen ist, von Human Remains, ob es der Umgang mit Genozid ist. Wir bräuchten endlich eine breite zivilgesellschaftliche Debatte. Das ist das, was Macron, glaube ich, gemacht hat. Er hat die Tür weit aufgestoßen für eine Debatte. In Deutschland werden alle Türen nur zugemacht und sie sagen, also wir regeln das alles hinter verschlossenen Türen. Ja, keine Debatte. Ja, keine Diskussion über Alternativen. Das fürchtet das politische Berlin wie sonst nichts. Und das ist problematisch, weil wir müssten alle darüber diskutieren, wollen wir denn, dass ein Genozid ungesühnt ist, der im Namen Deutschlands verübt ist? Wollen wir, dass unsere Museen voller gestohlener Objekte ist? Wollen wir, dass Tausende von sterblichen Überresten in deutschen Archiven, Magazinen und Kliniken liegt? Oder wollen wir das nicht? Oder sagen wir, nein, wir als Bundesdeutsche Gesellschaft 2019 wollen das nicht. Und auch nicht nur, weil das gefordert wird von Nachkommen von Opfergruppen, sondern weil wir als deutsche Gesellschaft einen höheren moralischen Anspruch an uns selbst mittlerweile haben. Und diese Diskussion wird eigentlich erstickt. Wo immer sie aufpoppt, wird es gleich wieder erstickt. Dann gibt es mal eine Restitution, dann wird sich ein bisschen bewegt, dann gibt es ein Eckpunktepapier. Das Interessanteste an dem Eckpunktepapier ist, was nicht drin steht. Das drinstehen sollte in der Präambel, Kolonialismus ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und dass das rausgenommen wurde im zweiten oder dritten Entwurf und dann fehlt und dass es jetzt eine Protokollnotiz einiger Bundesländer gibt, unter anderem Hamburg und Berlin, die sagen, wir bestehen aber drauf, es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, es ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Das ist das Interessante und darüber müssten wir diskutieren.
Ein Beispiel für dieses Verbrechen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen Deutschland als reich ansehen, Deutschland als Teil des reichen Nordens. Und ich gehe davon aus, dass sehr viele in der Gesellschaft eigentlich gerne wissen würden, in welcher Zeit wir leben, was Deutschland ausmacht, gerne wissen würden, wie Kulturen auf dieser Welt leben. Ich glaube nicht, dass alle sich ihrem Schlösschen einziehen wollen und gar nicht nach außen gucken wollen, so wie es immer noch hier Träger der Politik und Kultur und überhaupt Wissen machen. Und für diese Menschen gibt es kaum Räume der Auseinandersetzung damit, wie eigentlich das entstanden ist, was heute da ist. Wie zum Beispiel diese Konferenz, die auch Kongo-Konferenz deswegen genannt wird, weil man sich ja auch die Rohstoffe aus dem Kongo aneignen wollte. Doch, und diese heute. Rohstoffe waren zum Beispiel Kautschuk. Und sie haben ja sehr viel Kautschuk hier in ihren Volkswagen und andere profitieren immer noch davon, ne, auf ihrem großen Rädern. Industrie und vieles andere wurde gegründet auf Ausbeutung und ist immer noch auf Ausbeutung begründet in Deutschland. Und ich glaube, es gibt, wenn man von Restitutionen spricht, geht es nicht, jedenfalls ist das mein Anliegen, geht es nicht darum, etwas zurückzugeben, was man hier hat. Es geht darum, abzutreten von einer Unterdrückung, anzuerkennen, wie man noch heute unterdrückt, wie man den Leuten Glauben macht, dass sie von Gott ernannt in einem Schlösschen geboren wurden. Das verstehe ich immer noch nicht.
wie man in einem Land, wo man sagt, dass man Denker und Dichter hat und einer dieser Denker sagte, dass man seinen eigenen Verstand verwenden sollte, um aufgeklärt zu sein, dass man eigentlich noch immer nicht die Reflexion macht, obwohl so vieles da ist, was ihnen auch die Möglichkeit geben könnte.
Benedikt Savard, wenn man sich das anhört, diesen Appell, dann wirkt manche Verhandlung, nicht nur die um den Völkermord, beschämend kleinteilig und bürokratisch. Auch bei der Restitution, weil dann wird da diskutiert, naja, es ist vielleicht nicht alles gestohlen, manches haben wir auch gehandelt und gekauft oder ist uns geschenkt worden. Da wird es auch beschämend kleinteilig. Gibt es jetzt eine Chance mit dem Vorstoß von Macron? Also erstens, ist es wirklich einer? Was muss passieren, damit es in Kraft tritt sozusagen? Und zweitens, gibt es jetzt eine Chance, diese Kleinteiligkeit zu überwinden? Denn wir merken jetzt, es geht nicht nur darum, Kunstwerke in Kisten zu packen und auf ein Schiff zu bringen und nach Afrika zurückzufahren und eine dahin, wo es gestohlen wurde. Es geht um viel mehr.
Es geht hauptsächlich um unsere gemeinsame Zukunft auf dieser Erde. Und diese gemeinsame Zukunft braucht dringend eine neue, das, was mein Kollege Felwin Sarr, eine neue Ethik der Beziehung nennt, eine neue Art, miteinander umzugehen. Und wenn ich meinen Kollegen vorhin zugehört habe, und ich war sehr beeindruckt, wenn Jürgen Zimmerer sagt, was wir wollen wir so sein, wollen wir, das ist sozusagen der europäische Blick auf uns selbst einerseits. Und Arlette sagte ihrerseits, ich bin sicher, dass hier in Deutschland sehr viele Menschen wissen wollen, wie es hier läuft und wissen es nicht. Und hier muss ich wirklich sagen, dass die Museen sind, wie Bibliotheken auch, Wissensspeicher. Speicher, die ein bestimmtes Wissen in sich tragen. Und das sind andererseits Orte, wo man hingeht, sonntags mit der Familie, bürgerliche Orte. Das sind geniale Orte eigentlich, um genau dieses nicht sichtbare Wissen, nicht ausgesprochene Wissen sichtbar zu machen, klar zu machen für alle. Und ich habe das Glück, seit vielen Jahren an der Universität immer in Kontakt zu sein mit Menschen, die 20 Jahre alt sind. Also man wird selber älter und alle bleiben 20. Und man, bei diesen 20-Jährigen von heute wird extrem deutlich, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Berlin, nicht nur in Frankreich, aber gerade hier, wo wir das kennen, dass das Bewusstsein dafür ist, dass selbst der kulturelle Konsum, das Glück, die Empfindungen, die Emotionen, die ästhetischen, dass selbst das nicht ohne Preis ist. Und mittlerweile geht jeder Student, jede Studentin in eine solche Sammlung und fragt, und das ist jetzt schon ein paar Jahre, wo kommt das her? Ich genieße das hier in meinem Museum in Dahlem zum Beispiel früher, in diesem herrlichen Museum. Und wir haben nichts gegen Museen. Im Gegenteil, das sind tolle Orte, die genau das erzählen können, könnten, und sehr lange nicht erzählt haben. Und für mich, aus meiner beruflichen Perspektive und mein Impetus war immer und bleibt es, zu sagen, als erster Schritt, die Restitution ist ein extrem wichtiger Schritt, aber die hängt zusammen mit dem Wissen darum. Und zwar nicht nur dem Wissen der Museen selbst. Natürlich wissen die Museen, woher das kommt. Das hat Arlette vorhin zitiert, Felix von Luschan im Briefwechsel hört, dein Museum ist zur Hälfte geklaut. Das sagen alle französischen Museen, sind noch viel klarer, weil da die ganzen Inventare im Internet sind und man kann genau nachvollziehen, wie die Objekte gekommen sind. Aber das wissen die Museen, aber das weiß das Publikum nicht. Und in dem Augenblick, wo sie wissen, dieser Gegenstand oder das, was wir mit unseren Etiketten einen Gegenstand nennen, diese Maske, die ist in dem Jahr so und so aus dem Dorf in Kamerun entfernt worden oder weggenommen worden, in einer Situation von absoluter Machtasymmetrie. So, wenn Sie das wissen, dann schauen Sie sich dieses Exponat anders an, mit einem anderen Wissen. Das heißt nicht sofort, dass Sie sagen, ich will es zurückgeben, aber Sie fangen an zu denken, nachzudenken. Und das viele Jahrzehnte lang, und jedenfalls seitdem ich hier in Berlin und generell arbeite, viele Jahrzehnte lang es eine Art Tabu gab über diese Geschichten, über wie die Museen zusammengekommen sind, als die Museen sind ein kleines Fenster, eine kleine Möglichkeit, in diese ganz viel größere, viel dramatischere Geschichte reinzukommen. Aber durch die Museen, die gemütliche Orte sind eigentlich, werden diese Horizonte eröffnet, die Augen eröffnet. Also, und das hätte schon lange passieren müssen, das passiert jetzt, das ist Introspektion. Wie Auf was gründet Europa? Wer sind wir, genau, wenn wir sonntags ins Museum gehen? Wo kommt das her? Warum? Und die nächste Frage ist, warum sagen wir immer Nein, wenn jemand, ein Dorf, eine Gemeinschaft, ein Staat etwas zurückhaben will? Warum? Mit welchem Recht? Wer sagt Nein? Wer sagt Nein? Unsere Studenten sagen ja. Die öffentliche Meinung sagt zunehmend ja. Wenn Sie sich Archive angucken, dann sehen Sie Debatten aus den 70er Jahren zwischen Museumsdirektoren einerseits und Vertreter des Auswärtigen Amtes andererseits oder Botschafter, die dort vor Ort leben in Nigeria und sagen, gebt doch etwas zurück, der Staat ist ganz neu, die haben ein neues Museum hier in Lagos, die haben nichts drin, gebt was zurück. Da ist die Antwort nein. Also wer sagt nein, wann, warum, in unserem Namen, das sind unsere Museen. Wir zahlen dafür und wir wollen doch natürlich wissen, was damit geschieht, in unserem Namen.
Und dann wird im Herbst 2019 in Berlin in einem wiederaufgebauten preußischen Schloss eine Ausstellung eröffnet und die wird bezeichnet als Schaufenster der Weltkulturen, als zusammengetragener Reichtum, als Selbstvergewisserung und die Kulturen der Welt werden zu Teilhabern eines der vornehmsten Plätze. Was ist die Botschaft von diesem Humboldt-Forum in Berlin?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Das fragen sich immer mehr Leute, was ist eigentlich die Botschaft? Ich glaube, das Humboldt-Forum hat seine Botschaft verloren. Das ist das ganz große Problem. Und wir gehen auf einen Herbst zu, der hochinteressant wird, weil wir uns im globalen Maßstab eine Riesenblamage mitten von Berlin gebaut haben, weil wir ein Stadtschloss aufbauen wollten. Das war das primäre Ziel. Wir wollten die Geschichte ausradieren, den Palast der Republik. Wir wollten diese Lücken schließen, die an den Zweiten Weltkrieg erinnern und an die deutsche Teilung. Wir wollten zurückgehen nahtlos an eine als grandios und an rein der Wissenschaft und der Kunst verpflichtete Epoche anschließen, als ginge das, als könnte man Geschichte ausradieren und wäre es sinnvoll und hat darum dann als Zeichen, was ich koloniale Amnesie nennt, gedacht, da machen wir jetzt die ethnologischen Sammlungen rein, die sind unproblematisch. Was ja zeigt, dass die gesamte Riege der damals Entscheidenden keine Ahnung hatten von dem, was eigentlich ethnologische Sammlung bedeutet, dass ethnologische Sammlungen nicht nur auf Unrecht basieren und auf Raub, sondern auch in einer symbiotischen Beziehung zum Kolonialismus stehen, eine Weltsicht mitgeschaffen haben, die den Kolonialismus eigentlich erst ermöglicht hat. Das ist das Problem und jetzt eröffnet das in einer Debatte, die sehr beschleunigt hat, global, und das ist eine globale Debatte, das ist ein anderes Kennzeichen der deutschen Debatte, dass in Deutschland immer nur der deutsche Teil wahrgenommen wird. Ja, es ist eine globale Debatte und wir haben keine Antwort, was wir eigentlich damit machen, weil wir nur Abwehrreflexe haben, Bürokratisierungsreflexe hinter verschlossenen Türen, in Kommissionen, einfach erstmal überlegen und hoffen, dass die Zeit darüber hinweg geht und wir nicht genommen werden. Und jetzt brauchen wir die Diskussion, was wollen wir eigentlich mit diesem 600-Millionen-Desaster?
Kunst und Kolonialismus. Was ist der richtige Umgang mit geraubten Artefakten? Darüber diskutierten beim 74. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Professor Dr. Benedikt Sauer, Kunsthistorikerin und Leiterin des Fachgebiets Kunstgeschichte der Moderne an der Technischen Universität Berlin und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Alette-Louise Nakuse, Forscherin bei Servi Contemporary, The Laboratory of Form Ideas, Professor Dr. Jürgen Zimmerer, Professor für Globalgeschichte und Leiter Forschungsstelle Hamburgs Postkoloniales Erbe an der Universität Hamburg. Die Moderation der öffentlichen Veranstaltung hatten Andreas Sendker, Die Zeit und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.